NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
22. November 1869. Der Geburtstag des französischen Schriftstellers André Gide.
Als ich gesagt habe, ich hätte Horror vor Skandalen, da meinte ich, ich habe Horror vor nutzlosen Skandalen, die nur dazu da sind, seinen Namen ins Spiel zu bringen oder mehr Bücher zu verkaufen. Ich habe den Skandal provoziert, weil ich meinte, ihn provozieren zu müssen. Ich fühlte da eine Art Verpflichtung.
Mit dem Literaturnobelpreis im Rücken spricht es sich leichter. 1949, zwei Jahre nach der Verleihung, blickt der 80-jährige André Gide im französischen Rundfunk zufrieden auf sein Leben und Werk zurück. Veränderungen hat er nicht nur als Skandalautor bewirkt, sondern auch als Wegbereiter der literarischen Moderne.
Gide ist einfach unzeitgemäß. Er ist antikonform. Inquiéter, c'est mon rôle, hat er mal gesagt. Beunruhigen. Das ist meine Aufgabe.
Professor Hans-Theo Siepe, Universität Düsseldorf.
Und ich denke, hier ist sein intellektuelles Engagement ein Engagement sowohl im Hinblick auf moralisch-politisch-gesellschaftliches wie auch im Hinblick auf das Literarische. Und was kann uns oft Gesättigten besser geschehen, als ab und zu auch einmal beunruhigt zu werden?
1989 meint das auch die Deutsche Verlagsanstalt. Über viele Jahre bringt sie André Gides gesammelte Werke heraus. Ein 12-bändiges Großprojekt, bei dem auch die Kosten für Neuübersetzungen nicht gescheut werden. Zuvor waren bereits 1 Million Bücher von ihm in Deutschland verkauft worden. Doch würden André Gides Provokationen noch einmal zünden? Geld hätte das Einzelkind André nie verdienen müssen. Das ist schon bei seiner Geburt am 22. November 1869 in Paris klar. Seine Mutter, die ihn streng protestantisch erzieht, stammt aus einer begüterten Kaufmannsfamilie. Sein Vater arbeitet als Juraprofessor an der Sorbonne.
Ich erinnere mich an einen ziemlich großen Tisch, den Esszimmertisch wohl, auf dem eine bis zum Boden reichende Decke lag. Darunter verkroch ich mich mit dem Sohn der Concierge.
Erzählt André Gide in seinen Jugendmemoiren Stirb und Werde.
Wir machten ein bisschen Lärm mit einigen Spielsachen, die wir zum Schein mitgebracht hatten. In Wirklichkeit amüsierten wir uns auf andere Weise. Einer neben dem anderen, wenn schon nicht einer mit dem anderen. Wir hatten, wie ich später erfuhr, das, was man schlechte Gewohnheiten nennt.
Gewohnheiten, die man André bald austreiben will. Also lernt er zu Schauspielern. Mit 12, ein Jahr nach dem Tod seines Vaters, beginnt er Nervenkrisen vorzutäuschen, um nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Mit 13 verliebt er sich zum ersten Mal in seine fast 3 Jahre ältere Cousine Madeleine. Später in seinen autobiografischen Schriften wird er sein Gefühl der Ergriffenheit mit einem bei Goethe entlehnten Ausdruck umschreiben.
Schaudern.
Gide hat Deutsch gelernt, er konnte für meine Begriffe, soweit man das nachvollziehen kann, in dem, was er Deutsch geschrieben hat, hervorragend Deutsch. Er hat ja dann auch später übersetzt, er hat Rilke übersetzt, er hat Goethe übersetzt. Sein Interesse war ein Interesse am deutschen Geistesleben, an der Literatur, an der Musik. Gide war ein sehr gebildeter Musiker.
André liebt das Klavierspiel. Vor allem die Stücke Frédéric Chopins, über denen er ein eigenes Buch schreiben wird. 1889 besteht er im zweiten Anlauf das Abitur, studieren will er aber nicht. André Gides Lebenselixier ist die Literatur. Das erste auf eigene Kosten gedruckte Exemplar seiner Hefte des André Walter überreicht er seiner Cousine Madeleine und hält um ihre Hand an. Doch sie lehnt ab. Erst 1895 willigt sie ein. Die Hochzeitsreise führt das Paar ins Engadin.
Je me souviens exactement du paysage, de l'atmosphère, du temps qu'il faisait.
Ich erinnere mich genau an die Landschaft, die Luft, das Wetter. Ermutigt durch ihr Vertrauen und ihre Neugier erzählte ich ihr, wie ich mir meine gesammelten Werke vorstelle. Ich sah sie schon geschrieben vor mir. Ein Werk konnte ich nur mit der Gewissheit schreiben, dass das nächste gleich darauf folgt. So habe ich zum Beispiel den Immoralisten nur deshalb schreiben können, weil ich spürte, wie sich die enge Pforte in mir entwickelte, die das Gegenstück sein sollte, das Gegengift.
qu'il devait en être le contre-pied, j'ai dit l'antidote.
Der Immoralist hat die genuss- und lustbetonte Lebensbejahung zum Thema, die unbedingte Selbstverwirklichung, die enge Pforte, das Ringen um Askese und Selbstaufopferung, um den Verzicht auf irdische Erfüllung. In diesem Zwiespalt liegt auch André Gides Lebenskonflikt. Die körperlos, platonisch geliebte Madeleine soll das Gegengift für die eigene Homosexualität sein, die Ehe seine wahre Begierde nach außen hin tarnen. Inneren Halt sucht André Gide im Schreiben, vor allem in seinem seit Jahren geführten Tagebuch. Hans-Theo Siepe.
Gide hat immer geschrieben mit einem Spiegel vor Augen. Das heißt, er hat immer sein eigenes Sein als Fragestellung empfunden. Er hat sich auch nie als fertig empfunden, sondern als etwas, was in einem laufenden Prozess ist. Es gibt ein Zitat von Gide, in dem er sagte, ich bin niemals einer, der ist, ich werde.
Provoziert hat die Selbstfindung als Homosexueller der berühmte Schriftsteller Oscar Wilde. Dessen Rohheiten gegenüber Strichjungen sind André Gide jedoch ein Greuel.
Ich aber, der die Lust nur von Angesicht zu Angesicht begreift, nur wenn sie gegenseitig und gewaltlos ist und den oft schon eine ganz flüchtige Berührung genießen lässt, ich war entsetzt.
Oscar Wilde war eher ein Lebemann-Genießer, während Gide doch in vielem auch Moralist war.
Literarisch bleibt André Gide mit seinen knapp gehaltenen Texten zunächst ein Geheimtipp, mit kleinen, meist selbstfinanzierten Auflagen. Doch begnügt er sich nicht mit einem Elfenbeinturm-Dasein als dichtender Großbürger. Auch gesellschaftliche Belange rücken in sein Blickfeld.
Je crois que cet intérêt remonte à l'affaire Dreyfus. C'est dans l'entourage même de Mallarmé.
Ich glaube, dieses Interesse geht auf die Dreyfus-Affäre zurück. Bemerkenswert ist, dass es im Kreis von Stéphane Mallarmé geweckt wurde. Da gab es einige Dichter, die uns immer wieder sagten, ja, die Literatur ist eine bewundernswerte Sache, aber es gibt noch anderes, das es verdiente, uns zu beschäftigen. Anderes, das nicht funktioniert, das nicht so ist, wie es sein müsste. Die Gespräche darüber beeindruckten und interessierten mich. Die Existenz dieser Probleme ließ mir keine Ruhe.
1909 gründet André Gide mit Freunden die Nouvelle Revue Française, die bis zum Zweiten Weltkrieg bedeutendste literarische Zeitschrift von Paris. Damit verbunden ist der Aufbau eines eigenen Verlags, der Grundstein der später weltberühmten Edition Gallimard. Endlich verfügt André Gide über ein Forum für seine Texte. Und sein Einfluss im Pariser Literaturbetrieb wächst. Davon zeugen rund 25.000 Briefe an nahezu 2.000 Briefpartner. Darunter sind der Dichter Rainer Maria Rilke und der Romanist Ernst Robert Curtius. Sein Doppelleben jedoch hält André Gide weiter geheim.
Gide hatte schon seine Knaben gehabt, 16-, 17-, 18-Jährige, mit denen er auch dann länger Kontakt hatte, die auch weiter mit ihm gereist sind. Ganz sicherlich spielt Afrika auch in diesem Horizont Nordafrika eine zentrale Rolle.
Seine erste feste Beziehung beginnt André Gide, als er auf die 50 zugeht, mit dem 15-jährigen Marc Allégret. Wiederholt nimmt er ihn auf monatelange Reisen mit. Seine Ehefrau Madeleine kann die Demütigung nicht ertragen und verbrennt sämtliche Briefe, die er ihr geschrieben hat. Für André Gide ein Schock. In den 1920er Jahren geht es dann Schlag auf Schlag. Erst zeugt er mit einer anderen Frau heimlich eine Tochter, dann veröffentlicht er Corridon, seine berüchtigte Auseinandersetzung mit Homosexualität und Knabenliebe. In der Vorrede schreibt André Gide:
Ich halte es durchaus nicht für der Weisheit letzten Schluss, sich der Natur zu überlassen und seinen Trieben freien Lauf zu geben. Aber ich halte es für wichtig, sie richtig zu verstehen, ehe man sie zu unterdrücken und zahm zu machen sucht.
André Gide, der Aufklärer. Unter Heranziehung wissenschaftlicher Untersuchungen will er belegen, dass die Homosexualität nicht widernatürlich ist. In vier Dialogen mit Pro- und Kontrapositionen beleuchtet er ihre gesellschaftlich akzeptierte Rolle im alten Griechenland und ihre spätere Verfolgung in christlichen Gesellschaften. Corridon ist André Gides Coming Out in der französischen Öffentlichkeit, ein Skandal, der ihm zahllose Anfeindungen einbringt.
Ich glaube, es ist jemand, der nicht gespielt hat, sondern der als Intellektueller, als Mensch auf der Suche nach dem war, was seine Wahrheit ist, auch auf der Suche nach dem, was seine Freiheit darstellen kann. Sein Leben war eigentlich immer eine Suche, die auch sich dadurch definierte, dass er eine Opposition zu allem bereits Gesagten, Gedachten, Gelebten einnahm.
Mein Bestreben ist nicht, mit der Zeit zu gehen. Mein Bestreben ist, über meine Zeit hinauszugehen.
Gerade auch literarisch. André Gides einziger Roman, Die Falschmünzer, sein berühmtestes Werk, weist formal neue Wege. Mit einer ungewöhnlichen, doppelbödigen Romantechnik, die das Schreiben selbst problematisiert. Doch versteht er auch zu unterhalten, so mit der Parodie literarischer Genres, wie dem Kolportageroman In die Verliese des Vatikans. Mit dem literarischen Erfolg wächst auch André Gides politisches Engagement. Nach einer langen Reise nach Zentralafrika prangert er das brutale französische Ausbeutungssystem in den Kolonien an. Anfang der 1930er Jahre liebäugelt er dann mit dem Kommunismus.
J'épousé ces théories communistes avec enthousiasme et je peux dire avec aveuglement.
Ich schloss mich diesen kommunistischen Theorien mit Enthusiasmus und, ich kann sagen, blind an. Denn ich war der Ansicht, der Kommunismus sei eine soziale Lösung, mit der wir der schrecklichen Ausbeutung des Menschen durch den Menschen entgehen könnten. Ich erinnere mich, dafür folgenden Vergleich gefunden zu haben. Du wirst mein Brot im Schweiße deines Angesichts verdienen. Das fand ich furchtbar.
1936 hält André Gide auf dem Roten Platz in Moskau im Beisein Stalins eine Rede auf den verstorbenen Schriftsteller Maxim Gorki. Die anschließende zweimonatige Reise durch die Sowjetunion ernüchtert ihn jedoch zutiefst. Zum einen, weil ihm Freiheit und Selbstbestimmung des Individuums über alles gehen, zum anderen, weil Stalins totalitäres System die Literatur knebelt.
Er vermeidet jede Unterwerfung des Geistes, sei es unter Ideologien wie Religionen. Er appelliert immer wieder auch an die Rolle der Intellektuellen, das Salz dieser Erde zu sein.
1940 werden die Intellektuellen auch in Frankreich geknebelt durch die deutschen Besatzer nach dem Blitzsieg von Hitlers Armeen. Als sich der neue Leiter der Nouvelle Revue Française als Kollaborateur entpuppt, bricht André Gide mit ihm. 1942 setzt er sich nach Nordafrika ab. Auch dort bleibt die Literatur für den manischen Tagebuch- und Briefschreiber das Wichtigste. In Algier gründet er mit dem Schriftsteller Albert Camus eine Zeitschrift. André Gide bleibt auch im Alter ruhelos, voller Projekte. Noch einmal der Düsseldorfer Romanist Professor Hans-Theo Siepe.
Und so steht Gide als jemand da, der in einem dauernden Prozess ist, auch in einem Prozess des Widerspruchs. Ich bin niemals einer, der ist, sondern ich werde. Dieser Prozess des nie abgeschlossen Seins macht letztendlich auch Gide so interessant, so spannend. Er bleibt gewissermaßen etwas ungreifbar dadurch. Auf der anderen Seite wird aber auch klar, dass das eigene Ich etwas ist, was nie abgeschlossen ist.
Gleich nach dem Zweiten Weltkrieg setzt sich André Gide mit großem Pathos für die deutsch-französische Aussöhnung ein und erhält 1947 den Literaturnobelpreis. Nach seinem Tod 1951 im Alter von 81 Jahren rückt er nur noch einmal in die Schlagzeilen, als die katholische Kirche seine Werke auf den Index der verbotenen Bücher setzt. Danach wird André Gide, einer der wichtigsten Vertreter der literarischen Moderne, rasch vergessen. Die Existenzialisten um Jean-Paul Sartre boomen und das verruchte Leben eines Schriftstellers wie Jean Genet erscheint aufsehenerregender, aber auch unverfänglicher als das André Gides. Sämtliche Versuche, das Interesse an ihm posthum wiederzubeleben, scheitern. Bis hin zu der im Jahr 2000 fertiggestellten deutschen Ausgabe seiner gesammelten Werke. Sie wird nur in akademischen Kreisen und in den Feuilletons gewürdigt.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Formweg an André Gide, der am 22. November 1869 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über die Geschichte der Musikbox.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.